Ich muss gleich die Zeit stoppen, weil mir nur eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt wurde. Franz. Ja, aber zuerst sage ich ein paar Worte zu mir und zu meiner Familie. Ich bin der Waldemar Wink, bin mit meiner Frau hier und mit der kleinen Tochter. Unser Sohn ist noch ist auf einer Teenie-Wochenende. Genau, und wir sind erst seit September eigentlich in dieser Gegend, im Bayerischen Wald und in der Nähe von Regen. Und kommen ursprünglich aus Bad Hersfeld, waren da mitbeteiligt einfach an einer Gemeindegründungsarbeit, die dann jetzt so weit ist, dass da jetzt schon Älteste und Diakone eingesetzt sind, eine selbstständige Gemeinde entstanden ist. Und wir als Familie haben eigentlich dann einige Jahre gebetet, wie es weitergeht für uns, und haben dann einfach von der Not auch hier im Bayerischen Wald einfach gehört und sind jetzt in einem Kreis Regen, wo, soweit ich weiß, circa 77.000 Einwohner sind und gar keine richtige bibeltreue Gemeinde existiert. Und ja, der Wunsch ist einfach, dass dort eine Gemeinde entsteht. Und ja, deswegen sind wir seit September hier. Genau. Wäre schön, wenn ihr auch dafür beten würdet und auch uns im Gebet auch da begleitet. Genau. So, ganz kurz. Und jetzt, lass uns einfach das Wort betrachten. Ich möchte gleich mit einem Zitat beginnen. Heute hören wir einige Zitate. Dieses Zitat ist wirklich sehr wichtig. Ich habe es vor einiger Zeit gelesen, und es hat mich bis heute wirklich, auch jetzt die letzten Tage nochmal bei der Vorbereitung, es hat mich nicht losgelassen. Es berührt mich und fordert mich heraus. Und ich möchte es euch einfach vorlesen. Der Name am Anfang hat überhaupt keine Bedeutung. Ja. So. Bringt nichts, wenn ich nicht stoppe oder starte. Andrew ist derjenige, der mich gelehrt hat, dass das, was ich glaube, nicht das ist, was ich behaupte zu glauben. Was ich glaube, ist das, was ich tue. Und ich bin dabei zu lernen, bessere Dinge zu glauben. Ich lerne zu glauben, dass es noch andere Menschen gibt, dass Modeströmungen nicht die Wahrheit sind. Vielmehr ist Jesus die wichtigste Figur der Geschichte. Und das Evangelium ist der stärkste Einfluss im Universum. Ich lerne nicht in Bezug auf leere Dinge leidenschaftlich zu sein, sondern eine Leidenschaft für Gerechtigkeit, Gnade, Wahrheit zu fördern und die Tatsache bekannt zu machen, dass Jesus Menschen mag und sogar liebt. Ja. Ich möchte den ersten Teil noch einmal vorlesen, das ist nämlich so die Basis. Andrew ist derjenige, der mich gelehrt hat, dass das, was ich glaube, nicht das ist, was ich behaupte zu glauben. Was ich glaube, ist das, was ich tue. Und ich bin dabei zu lernen, bessere Dinge zu glauben. Ich hoffe, dass ihr langsam versteht, was hier gemeint ist. Ja, und ich habe schon gesagt, dass dieses Zitat ist für mich heute wie damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, eine Riesenherausforderung ist. Und dieses Zitat hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht über mein Leben. Ob das, was ich behaupte zu glauben, mit meinen Taten, meinem ganzen Handeln, meinem Reden, meinem ganzen Lebenswandel wirklich übereinstimmt. Und das Ergebnis war für mich sehr ernüchternd, ja. Und auch heute muss ich immer wieder nachdenken, das ist wirklich sehr ernüchternd, ja. Ich musste feststellen, dass mein Leben in vielen Bereichen das, was ich aus der Bibel weiß und behaupte zu glauben, nicht immer widerspiegelt, ja. Und ich frage, und ich hoffe, ich darf du sagen, ich frage auch dich zugleich zu Beginn, wenn du dieses Zitat jetzt gehört hast, und über dein Leben nachdenkst, spiegelt dein Leben wirklich wider das, was du behauptest zu glauben? Oder ist da immer noch ein Riesenunterschied zwischen dem, was du behauptest zu glauben, und dem, was du wirklich lebst? Noch ein Zitat. Worte können voller Kraft sein oder sie können wertlos sein. Was Worten Kraft verleiht, ist die Handlung, die ihnen entspringt. Auch Theologie kann kraftvoll oder wertlos sein. Und was dem richtigen Denken über Gott Kraft verleiht, ist das Leben, das jeden Tag aus jener Theologie hervorgeht. Und das sind für mich wirklich mächtige Herausforderungen im Leben als Christ. Und deswegen, ja, unsere Theologie kommt nicht in unseren Worten zum Ausdruck, sondern darin, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir andere Menschen auch behandeln. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Und deswegen geht es heute um das Thema, ein wichtiges Thema, der Charakter und das Handeln eines Dieners. Ja, das ist das Thema, womit wir uns heute beschäftigen, der Charakter und das Handeln eines Dieners. Und dazu bitte ich euch, einen Text aufzuschlagen, also der sehr bekannt ist, das ist Johannes Evangelium Kapitel 13. Da geht es ja um die Fußwaschung. Ich denke, jeder oder die meisten kennen diesen Text. In Johannes 13 wird beschrieben, wie Jesus am Abend seiner Kreuzigung etwas tut, das die Jünger sehr erstaunt und Petrus sogar sehr verärgert. Was tut Jesus? Was will er seinen Nachfolgern zu verstehen geben, während er sich auf seinen Tod vorbereitet? In einer Situation wie dieser würde man von einem Leiter vielleicht erwarten, dass er seinen Nachfolgern versammelt und ihnen Anweisungen gibt, die ihnen helfen werden, die Welt zu verändern. Und das tut Jesus wohl, aber auf seine eigene, überraschende Art und Weise. Er tut es mit Worten und er tut es auch mit Taten. Es ist ein ergreifender Moment in Jesu Dienst, als den Jüngern klar wird, was es heißt, ein Nachfolger zu sein. Ihm, dem Herrn, wirklich nachzufolgen. Lass uns diesen Text zusammen lesen. Johannes 13, Verse 1 bis 17. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Und nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Schikarier Judas Ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wirst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann, Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Und Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Und wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Ein sehr langer Text, aber sehr bekannt. Lass uns mit ein paar allgemeinen Fragen beginnen. Was lernen wir aus diesem Bibeltext darüber, was es heißt, ein Leiter oder ein Diener zu sein? Was lernen wir über uns selbst, wenn wir das Leben der Jünger betrachten? Und was wird uns motivieren, auf diese Art wie Jesus zu lieben? Das Erste, was man hier von Jesus lernen kann, ist, dass seine Lebensumstände nicht bestimmen, ob er dient. Das ist das Erste, was wir lernen. Nicht die Lebensumstände bestimmen, ob du dienst. Eine meiner häufigsten Ausreden, warum ich nicht liebevoller und hilfsbereiter bin, ist sehr oft meine gegenwärtige Lebenssituation. Wenn Schwierigkeiten uns belasten, was würden wir dann am liebsten tun? Wir wollen gar nichts tun. Wir wollen, dass andere etwas für uns tun. Wir wollen, dass man uns dient und nicht, dass wir dienen müssen, richtig? Das ist so unsere menschlichen Gedanken. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, oder das passt auch ganz gut mit dieser Gemeinde, denn Manuel Schauer kommt ja, kennt ihr ja, und ich habe mit ihm zusammen in Hünfeld, in der Gemeinde in Hünfeld, die Jugendarbeit gemacht, einige Jahre. Und ich kann mich noch wirklich an einige Situationen erinnern. Das war eigentlich eine super schöne Zeit, ja, Arbeit mit der Jugend. War wirklich eine sehr gesegnete Zeit. Aber es gab auch Tage, wo ich wirklich überhaupt keine Lust hatte auf die Jugendarbeit. Ja. Ich hatte während der Woche sehr viel Stress. Es war die Arbeitswoche war sehr anstrengend. Und ich war dann wirklich nicht erfreut, nach 40 Stunden oder sogar noch mehr Stunden an einem Freitag zur Jugendstunde zu fahren und noch Zeit zu verbringen mit Jugendlichen. Ich war wirklich erschöpft. Ich war gestresst, ich wirkte sehr ernst und war sehr schnell reizbar und ungeduldig. An manchen, nicht an allen, an manchen Tagen, ja. Und ich musste ja wirklich nur eine halbe Stunde fahren. Also es war ja nicht so, dass man, sondern wirklich noch eine halbe Stunde Fahrt, die ich noch vor mir hatte. Und wisst ihr, als ich mich einmal ertappt habe oder überführt wurde, dass ich mit der falschen Einstellung dahin komme und ich ein wirklich schlechter Diener bin und die Jugendlichen überhaupt nicht geliebt habe, dann habe ich angefangen, mit mir Ausreden zu suchen. Ja. Man versucht sich zu rechtfertigen, warum das so ist. Ich wäre ja geduldiger, wenn die Arbeit nicht so stressig wäre während der Woche. Ja. Oder wenn ich etwas ausgeruhter wäre. Wenn ich nicht die Kopfschmerzen hätte, mit denen ich zur Jugend gefahren bin. Oder die lange Fahrt, wäre das etwas kürzer, wäre ich auch besser, ja. Oder wenn die Jugendlichen vielleicht auch netter wären zu mir, obwohl sie doch sehr nett waren. Und dann sucht man nach Ausreden. Warum diene ich nicht? Warum liebe ich nicht in dem Moment? So lasse ich es einfach von meinen Umständen bestimmen. Mit anderen Worten, wären meine Lebensumstände einfacher, wäre ich ein besserer Diener. Versteht ihr den Gedanken dahinter? Lass uns noch mal ganz kurz in den Text schauen. In der Situation, von der in Johannes 13 berichtet wird, sind Jesu Lebensumstände wirklich schrecklich. In Vers 1 Lass uns den nochmal lesen. Da heißt es, das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Und dann geht es weiter. Nun bewies er den Sein in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. In Vers 1 sehen wir, dass Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Für ich-bezogene, für egoistische Sünder am Kreuz zu sterben. Denn der Weg zum Vater ging ja nur über das Kreuz, über seinen Tod. Er wusste, dass der Zorn eines gerechten und heiligen Gottes bald auf ihn fallen würde. Und die gerechte Strafe für die Sünden seines Volkes würde ihn demnächst zerschlagen. Doch was tut er? Er dient. Er tut für seine Jünger, was sie eigentlich für ihn tun sollten. Er nimmt ein Handtuch und ein Becken mit Wasser und beginnt, ihnen die Füße zu waschen. Jesus hätte versucht sein können zu sagen, wisst ihr Männer denn nicht, was mir bevorsteht, was mit mir geschehen wird? Reißt euch mal zusammen und tröstet mich. Doch er sagt nichts darüber, was ihm bevorsteht. Er dient einfach. Ohne Selbstmitleid. In dem Moment, in dem die Versuchung am größten ist, selbstsüchtig zu sein, ist er völlig selbstlos. Ja. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Moment mal, das ist ja nicht normal. Das ist ja Jesus, über den du redest hier. Ja? Das ist ja unser Gott, der hat ganz andere Voraussetzungen. Es ist geradezu übernatürlich. Wenn unsere Lebensumstände schwierig sind, kommt es uns wie eine übernatürliche Handlung vor, jemandem zu dienen. Aber das ist, was Jesus getan hat, und er fordert seine Nachfolger auf, dasselbe auch zu tun. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut nochmal in Vers 14 und 15. Lass uns die Verse nochmal anschauen. Da heißt es, wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Nun wisst ihr, ich erwarte nicht, dass das hier bei euch auch in der Gemeinde nach dem Gottesdienst die Fußwaschung dann stattfindet. Ja? Bei uns in der Gemeinde auch nicht. Das heißt, es ist offensichtlich, dass ihr hier wirklich diesen Dienst meint, wo man wirklich auf die Knie geht und den anderen höher stellt als sich selbst. Darum geht es hier. Ich möchte euch aus dem Leben von Doug Nicholson erzählen. Er war ein Missionar in Indien. Doug Nicholson war sich sicher, dass er von Gott berufen wurde, nach Indien zu gehen und als Missionar dort zu dienen. Aber als er darüber nachdachte, lag er gerade in einem Krankenhaus in Indien, in einer Tuberkuloseabteilung, die auch unter allem Standard war. Und da war er geneigt, wirklich zu murren und zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich krank? Warum lässt Gott es zu? Wäre ich doch gesund, könnte ich jetzt rausgehen, könnte ich evangelisieren, könnte meinen Dienst tun. Nach einiger Zeit hat er dann aufgehört zu murren und hat versucht, in der Situation, in der er gerade war, seinen Dienst auch zu tun. Er hat angefangen zu evangelisieren. Und so krank wie er war, ging er vom Krankenbett zu Krankenbett und hat Traktate verteilt. Aber was für ihn unerwartet war, die Leute haben seine Traktate überhaupt nicht angenommen. Und sie waren sehr unfreundlich zu ihm gegenüber. Sie sahen ihn als einen reichen Ausländer, der einfach nur ein Krankenbett besetzt, in dem eigentlich ein Inder liegen sollte. So sahen ihn die Leute. Was nun? In einer Nacht stand ein kranker Mann auf und wollte auf die Toilette. Und das Dumme war nur, er kam da nicht an und beschmutzte sich selbst unterwegs, die Abteilung, und es hat wirklich sehr unangenehm gerochen. Und die Schwestern am nächsten Morgen waren außer sich. Sie haben geflucht, sie haben ihn angeschrien, und eine Schwester hat ihn sogar dafür geohrfeigt. Und es war bitter und grausam für die ganzen Patienten und für die ganze Abteilung dort. Eine ganz schlimme Situation. In der nächsten Nacht versuchte der Mann es noch mal auf die Toilette zu gehen. Er stand auf und fiel wieder hin, weil er einfach keine Kraft hatte und hat angefangen zu weinen. Als Dag das gesehen hat, ist er aufgestanden, selber schwach und krank, hat diesen Mann aufgehoben und trug ihn bis zur Toilette. Hat gewartet, bis er fertig war und trug ihn anschließend wieder zurück ins Bett. Als das geschehen ist, sind viele dadurch aufgewacht und haben gesehen, was Dag gemacht hat. Und das hat ihre Einstellung komplett verändert. Am nächsten Morgen kam ein Patient an sein Bett, hat ihm einen Tee angeboten und fragte ihn nach einem Traktat. Schwestern und Ärzte kamen zu ihm und fragten ihn nach evangelistischen Literatur. Und viele kamen sogar wirklich dadurch zum Glauben, weil sie den Herrn, seine Liebe und Barmherzigkeit in Dag Nicholson gesehen haben. Wisst ihr, wir denken immer, guten Taten, das ist schon in Ordnung, das ist meine Pflicht. Aber gute Taten unterscheiden uns nicht von Menschen, die Jesus nicht kennen und die an Jesus nicht glauben. Auch da gibt es auch genug gute Taten. Liebe Christi, Taten, das ist das, was der Welt fremd ist. Unser Verhalten muss das der Welt übertreffen. Sonst beeindruckt es die Verlorenen überhaupt nicht. Aber Jesus diente nicht nur mitten in seiner größten Not, er diente auch genau denen, die es nicht verdient haben, dass ihnen jemand dient. Und das ist das Zweite, was wir lernen können. Nicht die Frage, ob es jemand verdient hat, bestimmt, ob du dienst. Das ist nicht die Frage, nach der du entscheidest, ob du dienst oder nicht. Ich frage mich, was Jesus dachte, als er seine Augen durch den Raum schweifen ließ. Er sah diesen Judas, den bald verraten und dann an die römische Obrigkeit ausliefern würde. Dieser Judas, der da saß und alles schön mitgemacht hat und ihn später mit einem Kuss, brüderlichen, herzlichen, freundschaftlichen Kuss verraten hat. Er sah diesen Petrus, der bald leugnen würde, je etwas mit ihm zu tun gehabt zu haben. Der Petrus mit der großen Klappe, der gesagt hat, bis in den Tod gehe ich mit dir, den dann später wirklich, ja, verleugnet. Und die anderen 10? Die anderen 10 Jünger würden dieselben Füße, die eben wusch, benutzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Genau dann, wenn Jesus sie am meisten nötig hätte. Und doch ging Jesus auf die Knie und diente ihnen allen. Wow, das ist stark, oder? Trotzdem ging er auf die Knie und diente wirklich jedem Einzelnen in diesem Raum. Das ist wirklich stark. Wisst ihr, es ist verlockend, meine Lebensumstände als Ausrede zu benutzen, um nicht dienen zu müssen. Es ist ebenso verlockend, jemanden zu bewerten und sich dann zu entscheiden, ihn nicht zu dienen, weil man denkt, er habe es nicht verdient oder er wird es nicht schätzen. Und wir können wirklich Gott danken, dass Jesus auf seine Jünger zuging, egal ob sie es verdient hatten oder nicht. Und ich bin auch sehr dankbar für die Stelle im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, wo es heißt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Haben wir es verdient? Habe ich es verdient? Ich habe es nicht verdient. Ich habe nicht nach Gott gefragt. Ich wollte mein eigenes Leben leben. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Ich habe nach Gott nicht gefragt. Eine andere Stelle sagt sogar, dass wir Feinde Gottes waren. Und er gibt sein Leben für dich, für uns, für die Feinde Gottes. Wisst ihr, als ich mich das erste Mal mit dieser Stelle und mit dieser Thematik so beschäftigt habe, das hat mich sehr getroffen. Und ich musste wirklich auf die Knie gehen und ich habe dann wirklich eine eine Menge erkannt über mich selber. Ich musste auf die Knie gehen und Gott wird dich Buße tun, Gott um Vergebung bitten für mein Leben. Mein Herz brennt für Evangelisation. Ja, und auf der Arbeit, ich arbeitete damals in einer orthopädischen Klinik als Physiotherapeut. Und auch dort versuchte ich jede Möglichkeit zu nutzen, ja, also unter den Kollegen, aber auch unter den Patienten. Aber mir wurde klar, dass ich zwar sehr viel evangelisiert habe mit Worten, aber ich habe überhaupt nicht geliebt und den Kollegen überhaupt nicht gedient. Und dann musste ich wirklich Gott dafür um Vergebung bitten, denn ich habe da echt versagt. Und in der Zeit lasse ich ein Zitat, wieder ein Zitat. Da heißt es, Gott führt uns an Orte oder zu den Menschen, zu denen wir freiwillig nicht hingehen würden, um aus uns Menschen zu machen, die wir sonst nie geworden wären. Er führt uns an schwierige Orte, manchmal auch zu schwierigen Menschen, die wir vielleicht von alleine meiden würden. Aber dadurch verändert er uns, wenn wir dort wirklich Zeit verbringen und diese Herausforderungen annehmen. Und als mir da so bewusst wurde, was mir einfach fehlt und was ich einfach nicht ausgelebt habe, dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und was war bei mir ganz offensichtlich, bis heute ist es Stolz. Stolz, ich bin wirklich ein sehr stolzer Mensch. Das wurde mir damals so richtig bewusst. Deswegen konnte ich nicht dienen. Deswegen konnte ich nicht wirklich die Menschen höher stellen als mich, als ich selber. Ja. Und ich bin damals wirklich auf die Knie und ich habe da ein Gebet gesprochen, dass Gott mein Stolz bricht. Boah, jetzt wahrscheinlich sitzen hier und so, das hast du wirklich gesagt. Ja. Weißt du nicht, dass Gott Gebet wirklich sehr ernst nimmt? Ja, das weiß ich. Und ich habe auch geweint. Ich habe auch geweint, ja. Weil ich wusste, wie er das machen wird. Gott nimmt Gebet wirklich sehr ernst. Aber dass er es so ernst nimmt, habe ich erst am nächsten Tag bemerkt, ja. Da bin ich fröhlich zur Arbeit, ausgeschlafen, Herz ausgeschüttet vor Gott, ja, so Vergebung erfahren und mit deinem fröhlichen Herzen bin ich zur Arbeit und am Anfang verteilt man so die Patienten auf die Mitarbeiter, ja, und ich habe an nichts Böses, an nichts Schlechtes gedacht, bis ich dann wirklich einen Patienten bekommen habe, der von Anfang an zu mir unfreundlich war an diesem Tag, der bestimmend war, der ganz genau wusste, was er wollte, er war teilweise etwas aggressiv. Und er wollte seine Behandlung unbedingt in seinem Zimmer haben. Also für uns war es immer angenehmer, in der physiotherapeutischen Abteilung zu behandeln, aber er wollte unbedingt in seinem Zimmer. Er hat mich wie einen Sklaven behandelt. Ich kann mich noch erinnern, als ich ihn behandelt habe, ich war wirklich auf 180, also man hatte einen roten Kopf, meine Adern pulsiert, man konnte es wahrscheinlich sehen. Und ich musste mich wirklich beherrschen, dass ich da nicht explodiere. Ja? Ich habe ihn zwar behandelt, aber in mir hat es gebrodelt innerlich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Genau. Und als ich dann fertig war, dachte ich, Gott sei Dank, ich bin fertig, jetzt raus hier, habe ich mich bei der Umdrehung, beim Drehen so komisch umgedreht, dass ich die Vase aus dem Fensterbank noch mitgenommen habe und dann fiel alles nochmal auf den Boden. Ja. Das ganze Wasser, die Blumen waren auf dem Boden und ich dachte, oh, das hat jetzt noch gefehlt und so. Ja. Und beim Aufräumen, da war ich endlich auf den Knien, ja. Und dann habe ich nach oben geschaut auf sein Bett und er saß da und so mit dem Kopf geschüttelt, das hat mir so den Rest gegeben einfach. Ja. Ich war fix und fertig, als ich dann zu Hause angekommen war. Was sollte ich machen? Ich habe überlegt, es gab einige Möglichkeiten. Ich hätte am nächsten Tag einfach zu meinen Kollegen sagen können, hey, kann ich ihn abgeben? Kann jemand anders diesen Mann übernehmen? Ich kann einfach nicht. Ja. Oder ich hätte ihn vielleicht auch eine schmerzhafte Behandlung verpassen können, die er auch nie vergessen würde. Das wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber einfach während ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, du hast doch gestern ein Gebet gesprochen. Und es ging doch, es ist gerade das passiert gerade, was du eigentlich wolltest, ja. Und Gott arbeitet gerade an dir. Und ich habe dann einfach beschlossen, einfach die Behandlung durchzuziehen. Und es war so, dass die Leute dort operiert wurden und dann blieben sie 7 bis 10 Tage bei uns und ich war dann jeden Tag mit den Menschen beschäftigt. Ja. Und ich habe einfach beschlossen, ich nehme die Herausforderung an. Ich habe ihn weiter behandelt. Ja. Und wisst ihr, und darüber staune ich bis heute, mit der Zeit entstand wirklich eine freundschaftliche Beziehung zu ihm, zwischen uns beiden. Wir haben uns mit der Zeit gut verstanden. Er wurde auch freundlich, ich habe ihn auch freundlich erlebt, das ist wirklich unglaublich. Und ich merkte, dass er langsam Vertrauen zu mir hatte, zu dem, was ich getan habe, also zu meiner Arbeit, aber auch zu mir als Person. Und er war fügsam, das glaubt ihr gar nicht. Ich sagte ihm am Morgen um 10 Uhr in der Physioabteilung und er war da. Ja, das hat sich dann auch geändert. Und es war so gut, dass wir sogar die Zeit hatten, über den Glauben zu reden. Das ist wirklich erstaunlich. Das hätte ich am ersten Tag überhaupt nicht dran gedacht, ja, dass wir noch zusammen über den Glauben reden können. Er ist dann nicht zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, ob er je zum Glauben gekommen ist. Ich hoffe es sehr. Aber wir hatten in diesen Tagen Zeit, darüber zu reden. Und er hörte das Evangelium. Und jetzt stellt euch vor, ich hätte ihn abgelehnt. Ja? Ich hätte ihn am zweiten Tag abgegeben. Es wäre keine Möglichkeit da, ihm das Evangelium weiterzusagen. Und ich werde nie freiwillig in die Situation, und Gott hätte nicht die Möglichkeit, mich zu verändern, wie in dieser Situation. Gott führt uns an Orte oder zu den Menschen, zu denen wir freiwillig nicht hingehen würden, um aus uns Menschen zu machen, die wir sonst nie geworden wären. Wer führt dich zum Aufgeben? Oder wer verführt dich zum Aufgeben? Wer hat dein Mitgefühlskontingent aufgezehrt? Und Jesus fordert dich auf, genau jenen Menschen zu dienen und genau diese Menschen zu lieben. Wenn wir diese Art von Liebe ausleben, ist dies ein überzeugender Beweis, dass wir wirklich glauben, was wir sagen. Wenn wir jenen dienen, die es nicht verdient haben, verändert es uns und Gott benutzt unser Dienen mächtig im Leben anderer Menschen. Und vielleicht noch ein Beispiel. Meine Frau ist wahrscheinlich jetzt in der Kinderstunde mit der Kleinen. Aber das ist mir dann dabei auch nochmal bewusst geworden, also wie sie sich um die Kleine kümmert. Ja? Die Kleine ist 3 Jahre jetzt, aber sie war am Anfang auch gar nicht leicht. Ja? Sie ist ein sehr, ja, viel in Bewegung und sie hat wirklich, ja, uns als Eltern und vor allem meine Frau sehr gefordert. Ja? Und die erste Zeit hat meine Frau, ja, keine Nacht erlebt, in der sie wirklich durchschlafen konnte. Ja? Und wisst ihr, das Interessante ist, natürlich konnte sie ab und zu sagen, okay, kümmerst du dich bitte, wenn ich nach der Arbeit kam, und weil ich bin jetzt gerade echt am Limit oder so. Ja, und ich konnte auch für ein paar Stunden das dann übernehmen, aber ich musste dann auch irgendwann zur Arbeit und die meiste Zeit hat sie mit der Kleinen verbracht. Und wisst ihr, sie konnte nicht sagen, heute habe ich Kopfschmerzen, und ich nehme ihr Urlaub jetzt für eine Woche. Ja, die Kleine war da. Und sie war auf sie angewiesen. Ja. Und ich habe gestaunt einfach, wie man die Verantwortung sieht und trotz Kopfschmerzen, trotz Müdigkeit sich um das Kleine kümmert. Und ja, das sind tatsächlich die Mamas, die hier wirklich in diesen Situationen wirklich lernen zu dienen. Ja. Und heldenhaft für mich. Genau, und von denen können wir wirklich lernen. Und Wenn man das so sehen kann, an eigener Frau oder auch selber, wenn man sich um die Kinder kümmert, dann entsteht eine Dankbarkeit gegenüber eigenen Eltern, die wirklich viel Zeit, viel Kraft investiert haben in einen. Jesus diente, weil es das Richtige war. Aber er wusste auch, dass es der einzige Weg war, wie seine Jünger vom leeren Streben nach persönlicher Ehre und von versklavenden Wesen der Selbstliebe befreit würden. Welche Auswirkung hatte dies auf die Jünger und auf die Welt und ja, bis heute, für uns auch? Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil der Geschichte, und das ist für mich einfach wow, der erstaunlichste Teil. Und zwar, das Dritte, was wir lernen können, ist, nicht deine Stellung bestimmt, ob du dienst. Vergessen wir nicht, Jesus wusste, wer er ist. In Vers 1 sehen wir, dass Jesus weiß, dass er bald zum Vater zurückkehren wird. Und in Vers 3 sehen wir, dass er weiß, dass er der König des Universums ist. Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er wusste, wo er herkommt. In Johannes 1, Vers 1, ja, und das Wort war, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, ja. Das ist Gott selbst, der hier im Wirken ist. Er war niemandem etwas schuldig. Er ist in und für sich selbst allgenügsam und braucht niemanden. Er benötigt niemanden. Und dennoch zog er es vor, sich selbst zu demütigen und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Diese überwältigende Handlung würde nur übertroffen werden von der Demütigung, die er freiwillig am Kreuz ertragen würde. Ich fasse so die nächsten, das, was ich sagen möchte, so ein bisschen noch zusammen, ja, dass es nicht ganz so lange wird. Wisst ihr, in unserer Kultur, da wird uns ständig eingeflüstert und eigentlich propagiert, ja. Dass du wirklich Erfüllung hast, wenn du oben stehst, wenn du oben angekommen bist, ja. Wenn du Macht hast, Einfluss hast, ja, wenn du das erklimmst. Aber Jesus sagt was ganz anderes, dass du die Erfüllung wirklich unten findest, in seiner Nachfolge. Und wenn Jesus wirklich recht hat und du es gelten machst, dass du sein Nachfolger bist, wie hältst du es mit deinem Ansehen? Wann hast du in der vergangenen Woche gedient, wo die Welt sagen würde, man hätte dir dienen sollen? Wo in deinem Leben hast du das Vorrecht, Menschen zu dienen, die in Anführungszeichen unter dir stehen? Das sind die drei Dinge, die wir auf jeden Fall lernen dürfen aus diesem Text von Jesus Christus. Aber eine wichtige Frage müssen wir noch beantworten, die bleibt uns noch. Warum sind wir so schwach, wenn es ums Dienen geht? Warum bin ich so schwach, wenn es ums Dienen geht? Ja? Es gibt einige vielleicht Möglichkeiten, um diese Frage zu beantworten. Manche haben es vielleicht noch nicht verstanden, was wirklich Nachfolge bedeutet. Ja? Es gibt einige unter uns, die das noch nicht begriffen haben, die es dann irgendwann noch lernen werden. Es gibt einige, die einfach ungehorsam sind, die sagen, ja, nee, also das sind schon noch Dinge, die sind mir noch lieb und mein Leben, ich will das noch in meiner Hand halten, ja. Oder die Sünde, die uns einfach lähmt. Sehr oft ist es aber einfach nur Kraftlosigkeit. Einfach nur Kraftlosigkeit. Und deswegen ist es wichtig, noch einige Dinge uns anzuschauen, und zwar vielleicht ganz kurz noch Vers 10. Da werde ich jetzt auch nicht ganz viel dazu sagen, nur so ein paar Sätze. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Durch sein Blut sind wir wirklich gewaschen. Ja? Also wir haben eine Beziehung zu Jesus. Wir sind errettet. Aber trotzdem ist es für uns unglaublich wichtig, diese tägliche Waschung, täglich zu ihm zu kommen, täglich auf die Knie zu gehen, täglich einfach darüber nachzudenken, dass wir immer unsere Füße dreckig machen, dass wir unsere alltäglichen Sünden haben, dass wir unsere Schwächen haben, mit denen wir wirklich zu Jesus kommen müssen. Und in seiner Gegenwart vergibt er uns, wir erfahren Reinigung, Trost, jeden Tag aufs Neue. Und diese Gnade, die müssen wir selber erleben nochmal und erfahren, damit wir selber lernen, auch gnädig mit anderen umzugehen. Wenn wir das vergessen, wie gnädig er mit uns umgeht, jeden Tag aufs Neue. Es geht nicht nur wir haben die Errettung erfahren, ja, und jetzt warten wir auf die Zukunft, die glorreiche Zukunft, das ist alles richtig, aber hier und jetzt müssen wir immer wieder erfahren, was Christus für uns tut, diese Gnade schmecken, auf die Knie gehen, uns demütigen vor ihm, uns reinigen lassen, damit wir mit dieser Gnade auch anderen Menschen begegnen, damit er uns mit neuer Kraft füllt, mit denen wir anderen Menschen begegnen können. Und dazu ergänzend, wenn wir ein paar Seiten weiterblättern zu Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 3 bis 5, diese Stelle kennt ihr auch. Da heißt es: Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss ein Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Ohne Jesus können wir nichts tun. Wir sind schwach. Diese Dinge zu tun, von denen ich gerade jetzt geredet habe, dieses Vorbild von Jesus, das kriegen wir alleine nicht hin. Und wir müssen einfach lernen, dass wir voll abhängig sind, wie eine Rebe voll abhängig ist von einem Weinstock. Und Jesus macht hier ganz klar deutlich, wer ist der Weinstock? Jesus, er selbst, nicht wir. Ja? Wir sind voll abhängig von ihm. Und wenn diese Abhängigkeit nicht da ist, dann sind wir schwach. Dann kriegen wir das gar nicht hin. Und in unserem Alltag wissen wir das alles. Es gibt so viele Beispiele aus dem Alltag, wo wir wissen, dass wir zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, also wenn ich hier ein paar Nächte nicht geschlafen habe, dann weiß ich, wie leistungsfähig ich bin. Nein, gar nicht. Ja. Oder dann werdet ihr meinen Charakter noch mehr erleben. Ja. Wir wissen das, dass die Nächte zum Ausruhen einfach wichtig sind. Oder wir sind gerade mit dem Auto hier, ja, wäre es nicht getankt, wäre ich keinen Meter vorankommen. Ja. Das sind alles so simple Dinge aus dem Alltag, die wir wissen, denen wir auch nachgehen, aber das andere vernachlässigen wir sehr oft. Was noch viel wichtiger ist, ja, als Rebe abhängig zu sein vom Weinstock, von Jesus. Deswegen tanke bei Gott auf. Und dann kannst du es überhaupt weitergeben, diese Liebe. Und dann kannst du überhaupt anderen dienen, aus dieser Kraft und aus der Gemeinschaft mit ihm. Empfange täglich. Lebe aus seiner Gemeinschaft, aus seiner Kraft. Anderen dienen ist der Weg, wie wir unseren Glauben in die Praxis umsetzen. Und was wir glauben, ist nicht bloß das, was wir sagen, Es ist untrennbar verbunden mit dem, was wir tun. Wie ist es bei dir? Drückt sich dein Glaube an Jesus in deinen Beziehungen aus? Bin ich wirklich reif und wachse ich in der Gnade? Stimmt mein Handel mit all meinen Reden überein? Bist du bekannt dafür, dass du viel über die Bibel und ihre Lehre weißt, aber nicht für den demütigen Dienst an anderen? Wir sind jetzt schon am Ende. Ich möchte euch noch so einfach nur drei vielleicht Beispiele kurz aufzeigen, ja, wo man wirklich sich vornehmen kann, in drei unterschiedlichen Situationen wirklich zu dienen und zu lieben. Und jetzt können wir vielleicht sagen, ja, okay, wer ist der Mensch, der schwierig ist? Nein, fang erstmal bei den Menschen an, die dir sehr lieb sind. Weil ich bin selber verheiratet, ich habe eine Frau, ich habe Kinder und ich weiß, wie schwer es ist, auch in der eigenen Familie manchmal, mit den Liebsten wirklich ihnen zu dienen und sie wirklich beständig zu lieben. Lass uns doch erstmal dort anfangen, in dieser Phase, in diesem Kreis. Und dann können wir weiterschauen zu den Menschen, wo du vielleicht nicht unbedingt freiwillig hingehen würdest und ja, wo du vielleicht nicht so ja, die Lust hast, mit ihnen Zeit zu verbringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Überleg mal, wie könntest du ihnen dienen und wie könntest du diesen Menschen lieben? Und natürlich dann weiter, ja. Ich hoffe, es gibt tatsächlich Menschen, die euch einfach überhaupt nicht mögen. Schon allein, weil ihr anders seid, ja. Die euch am liebsten den Fuß stellen würden, ja. Also ihr seid Christen, ihr seid anders. Überlegt mal, wie kann ich ihm dienen und diesen Menschen lieben? Ja, wenn du solche Menschen kennst. Und jetzt kommen wir zur Landung mit einer schönen Verheißung aus Vers 17. Lass uns nochmal zu Johannes 13 gehen. Und da hat sich eine Verheißung versteckt im letzten Vers, Vers 17. Da heißt es, das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Und das ist eine Verheißung für euch. Und erst wenn Wissen und Tun zusammenkommen, entsteht wirklich Segen. Demütiges Dienen ist ein Zeichen für das Werk des Geistes in dir. Möge es in uns allen zunehmend sichtbar werden, während wir in der Gnade wachsen. Amen. Amen. Danke euch.